Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind in Berlin auf der K5. Ich habe vor mir Matthias Flacker, er ist CTO von Bonprix. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Du hast gerade die Frage gestellt, was machen wir jetzt eigentlich? Genau das ist immer meine Frage. Was machen wir jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, ob die Hörer und Hörerinnen meines Podcasts das wissen. Meine Fragen kommen immer spontan. Wie oft warst du schon auf der K5?
Das ist das zweite Mal.
Warum davor nicht?
Ich bin jetzt ja im dritten Jahr bei Bonprix und habe auch den ganzen E-Commerce-Teil bei mir. Davor war ich ja bei Otto und habe mir die Backend-Sachen gemacht. Von daher ist es jetzt deutlich relevanter geworden.
Und okay, war vorher nicht dein Thema, das ist absolut klar.
Genau.
So, und jetzt in deiner jetzigen Funktion, welche Rolle spielt die K5 für dich? Weil es gibt ja genug Veranstaltungen, es gibt ja Massen von Veranstaltungen. Und innerhalb des Otto-Konzerns gibt es auch nochmal Massen von Veranstaltungen.
Absolut, ich finde K5... die zentrale Messe ist tatsächlich auch eine der wenigen Veranstaltungen, auf die ich gehe. Es hat immer so ein bisschen Klassentreffen-Charakter, weil man dann doch sehr viele Leute kennt, die man einfach trifft, die man kennt. Aber es sind eben auch ganz viele Leute dabei, die tatsächlich in Deutschland auch ein bisschen die Richtung vorgeben. Wo geht das Ganze hin? Gute Inspirationen geben, gute Denkanstöße geben. Und ganz konkret, letztes Jahr war Bonprix noch nicht auf Marktplätzen und ich habe hier mit vielen Leuten gesprochen über Fashion Brands und Marktplatz und habe die Impulse mitgenommen und jetzt sind wir auf Marktplätzen. Von daher, das war tatsächlich direkt aus der K5 dann in die Umsetzung gegangen und das hast du ja nicht so oft, dass du dann tatsächlich mit Leuten, die das wirklich schon gemacht haben, die dir auch Daten, Fakten geben können, warum das Sinn macht. Und das dann mitnehmen, in die Umsetzung bringen, auch den anderen Kontakt, den ich auf der Messe gemacht habe, gleich für die Umsetzung mitgenutzt. Und jetzt ist Bonprix seit einigen Monaten schon auch Otto und jetzt seit 2 Wochen auf About You als Fashion Brand.
Bevor wir in die Inhalte gehen, noch ein bisschen hier. Du sagst Anregungen holen. Wo holst du die Anregungen? Sind das eher einzelne Gespräche? Ist das der große Konferenzsaal hier? Oder sind das einzelne Side-Events oder einzelne Bühnen, kleinere Geschichten?
Die inhaltlich stärksten Sachen, finde ich, sind einzelne Gespräche. Ich bin ja hier auch als Speaker und es gibt so eine Vorveranstaltung Speaker-Dinner. Das finde ich fast mit die beste Veranstaltung, weil man komplett stressfrei in einer schönen Location einen Abend mit wirklich spannenden Leuten zusammen verbringt. Und auch ausreichend Zeit hat und Raum hat, einfach auch mal länger über Sachen zu sprechen. Und das sind ja alle Speaker, also offensichtlich haben sie was zu erzählen. Und das war gestern Abend wieder Speaker-Dinner und war auch wieder großartig.
Das heißt so Micro-Communities, sage ich jetzt mal, innerhalb einer großen Community, dass man da dann wieder Menschen im kleineren Bereich zusammenbringt, Burgerful.
Das finde ich wirklich spannend. Ich meine, da gibt es ja einige Anlässe hierzu. K5 probiert jetzt ja auch verschiedene Formate noch aus. Nachher bin ich noch bei einem Format eingeladen, wo C-Level-Entscheider noch mal eine Stunde in einem Side-Event sind. Morgen gibt's noch mal auch verschiedene Formate. Da habe ich dann einen Roundtable zu Thema KI-Effizienz. Das ist auch nochmal ein kleiner Raum, der geschaffen wurde, um sich nochmal intensiver über bestimmte Themen mit bestimmten Leuten auszutauschen. Und ich finde, die Organisatoren machen das wirklich schön, dass man verschiedene Formate findet, um dann mit Menschen, die ja tatsächlich die gleichen Themenstellungen haben wie man selber, in guten Austausch zu kommen.
So, jetzt hast du mir ein Stichwort gegeben, da kann ich der Versuchung nicht widerstehen, ins Inhaltliche zu gehen, KI-Effizienz. Das heißt also, was sind die Dinge rund um KI, die euch im Moment am meisten bewegen?
Also erstmal finde ich KI sau anstrengend.
Wieso denn das? So macht doch alles locker und einfach.
Ich finde das so anstrengend. Ich mache wirklich schon mein gesamtes Leben Tech, aber dieser Wahnsinnshype um KI finde ich anstrengend.
Ach, los.
Und zu bewerten, was ist jetzt was hat wirklich einen Businesswert nach vorne, was ist nur Hype, was sind irgendwelche FOMO-Effekte, um
alles Hype, alles FOMO. Also im Moment wissen wir alle nicht, wo es hingeht.
Aber da tatsächlich zu entscheiden, wo springst du drauf, wo springst du nicht drauf, Ruhe reinzubringen, auch in der Organisation, auch bei Gremien wie Betriebsräten, wo ja wirklich auch viel Angst herrscht, aus dieser Unsicherheit heraus, da zu schauen, was ist denn jetzt wirklich für uns aktuell hilfreich, wo wollen wir irgendwie Leute upskillen, wo wollen wir aber auch einfach mal Sachen nicht machen. Das durchzunavigieren, das finde ich momentan wirklich sehr, sehr anstrengend. Das hatte ich in der Form auch noch nicht in meiner Karriere, weil ja praktisch jeden zweiten Tag wieder irgendeine Nachricht hochkommt und wieder irgendwo der Eindruck ist, du musst da jetzt aufspringen. Wenn du da jetzt nicht aufspringst, dann ist eigentlich alles vorbei.
Naja, müssen musst du gar nichts. Aber es ist doch schon ein Tool, was Mitarbeitende enabled, also erfolgreicher macht und ihnen hilft in irgendeiner Weise. Aus Arbeit und arbeitsunterstützende Maßnahme.
Ist das so?
Also ich sehe es so als Inspirationshilfe. Ach Mensch, gib mir mal die Antwort. Ich sehe es als Answering Machine, das jede dumme Frage beantwortet. Ich sehe es natürlich als Content-Generierung, aber das ist ein Thema für sich, da muss man ein bisschen aufpassen, klar. Ich sehe da ganz viele Anwendungen und vielleicht andersrum gefragt. Erstens, weil gibt's innerhalb der Otto-Gruppe irgendwie, was Technologie-Plattformen angeht, gibt's da einen Konsens, gibt da gemeinsam Dinge, die bereitgestellt werden?
Ja, also ja, wir arbeiten in der Otto-Gruppe an verschiedenen Sachen zusammen. Hm. Wir haben ja auch innerhalb der Otto-Gruppe 1O als unseren eigenen Technologieanbieter, die natürlich LLMs zur Verfügung stellen in dem geschützten Raum, Modelle, die man auch selber trainieren kann. Das haben wir. Wir arbeiten auch an anderen Sachen mit 1O zusammen, wir kommen ja aus der Fashion-Industrie, um zu schauen, wie kann man denn jetzt schon in der Fashion-Industrie verschiedene Anwendungsfälle kreieren. Und das ist aber das, wo ich sage, man muss sehr klug schauen, was hilft uns denn wirklich in absehbarer Zeit. Und ich habe für mich selber da so ein Soft-KPI gesagt, man muss schon irgendwie sehen, dass das, was ich da jetzt investiere an Zeit und Geld, irgendwie mir einen Return innerhalb von 12 bis 18 Monaten bringt. So Ultra-Longshots zu schauen, jetzt skill ich mal irgendwie ganz viele Leute ab oder ich gebe allen Menschen irgendwie eine Microsoft Copilot-Lizenz und hoffe, dass in der Zukunft irgendwas passiert, das wäre mir zu dünn. Es muss schon was Konkretes bei rauskommen.
Ist es nicht so, dass die Mitarbeitenden selbst dann die besten Ideen haben und sagen, ach, da hilft's mir, da hilft's mir. Und dass, wenn man dann diese Erfahrung im eigenen Unternehmen versucht zu systematisieren, indem man diese besonders engagierten Mitarbeitenden mit den anderen in Kontakt bringt, miteinander in Austausch bringt. Wie geht ihr an das Thema ran? Also Mitarbeiter enabling.
Ja, momentan nehme ich eher wahr, dass eine gewisse Zurückhaltung ist. Es gibt immer einzelne Mitarbeiter, die ganz, ganz vorne sind. Aber wir sind ja ein großes Unternehmen und wir müssen ja schauen, dass jetzt die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit mit den richtigen Skills versorgt werden. Wo ich kein Fan davon bin, ist, dass wir jetzt einfach mal so generische AI-Schulungen über alle auskippen. Ich glaube, das ist so ein Effekt, das verpufft einfach komplett.
Ja, Schulung ist auch von gestern, also so ein bisschen.
Nee, du musst ja schon irgendwie die Leute so ein bisschen anweisen. Ich bin ja auch für die Datensicherheit verantwortlich. Wir müssen natürlich schon schauen, dass jetzt nicht irgendjemand aus bestem Wissen und Gewissen unsere gesamten Kundendaten nach China schickt. Man muss schon.
Na gut, wenn ich aber in der Unternehmensumgebung bin ich abgesichert allein schon mal dadurch, dass eine gewisse Sicherheit da ist und ich nicht an irgendwelches Wissen, also ich habe dann klare Guardrails, ich habe klare Regeln, Kundendaten sowieso nicht. Und ansonsten habt ihr da Vorgaben.
Aber auch das musst du ja schulen. Also du musst ja auch, das ist ja alles neu für Mitarbeiter. Wir sind ja ein Unternehmen, wir existieren seit 40 Jahren. Wir waren dieses Jahr 40. Geburtstag. Und dementsprechend unterschiedliche Mitarbeiter haben wir auch. Und du musst, das sind ja eigentlich so vermeintlich einfache Sachen. Aber auch das muss man ja erstmal erklären. Da gibt's eine Maschine, die funktioniert so, da kriegst du Zugang, mache folgende Sachen nicht. Also das sind alles Sachen, die musst du ja erstmal erklären. Und das läuft jetzt inzwischen auch ganz gut. Wir sind jetzt natürlich auf der Suche nach Anwendungsfällen, die uns auch tatsächlich ein Stückchen weiterbringen. Und da gibt es Produkte, die wir einkaufen. Wir haben jetzt ein neues Marketing-Mix-Model eingekauft, was natürlich sehr stark mit AI funktioniert, was aber durch dieses Produkt kommst du jetzt ja nicht mit den komplexen Algorithmen in Kontakt. Du hast ja nur die Oberfläche, aber das ist aus meiner Sicht ein sehr kluges Produkt, wo sehr, sehr viele gute Technologien eingesetzt werden. Wir haben jetzt eine neue Suche implementiert, was ja auch AI Hardcore ist, aber auch sehr paketiert, und bewegen uns jetzt aber an andere Stellen, zum Beispiel Content-Produktion, dass wir CV-Sets, also tatsächlich Produkt-Sets für Produkt-Detailseite in Teilen mit AI generieren. Und dann gibt's natürlich auch Produkte vom Markt, aber das ist für uns deutlich komplexer, solche Sachen zu implementieren, weil wir wollen ja unsere Bildsprache transportieren. Wir wollen unsere Zielgruppe, dass es sich authentisch anfühlt. Und das kriegst du nicht am Markt zu kaufen. Das sind so die Sachen, wo wir...
Brandkonformität gibt es am Markt. Also, ja, um sowas zu überprüfen.
Ja. Aber also zum Beispiel, wir targeten ja primär Frauen 40 plus. Es ist gar nicht so einfach, den künstlichen Modellen ein Aussehen und eine Authentizität von 40 plus zu geben. Du bist relativ jung, relativ glatt, oder dann macht so ein Sprung zu sichtbar alt. Und da das so zu prompten, das dann so in die Schleifen zu bringen, die Modelle so zu trainieren, dass das dann tatsächlich auch dem entspricht, wie wir uns das vorstellen, das ist auch schon bei Models schwierig, weil die Models oft relativ jung sind, die geshootet werden. Da die richtigen zu finden, ist schon nicht trivial. Aber das dann so zu prompten, dass das dann auch tatsächlich passt, mit den Posen passt, mit den Accessoires passt, das ist, wo wir gerade relativ viel Zeit investieren, um da auch wirklich eine tolle Erfahrung für die Kundinnen abzubilden.
Du hast gerade Models erwähnt. Welche Rolle spielen echte Models? Welche Rolle spielen künstliche Models und also AKI-Models? Und welche Rolle spielen echte Models, von denen man Varianten generiert werden über KI?
Alles relevant, und ich würde noch mal einen Aspekt dazu bringen, das Produkt. Wie ist das Produkt das echte Produkt oder ist das Produkt ein computergeneriertes Produkt? Wir haben sehr großes Interesse daran, dass das Produkt, das wir zeigen, das echte Produkt ist. Dass nicht das Produkt generiert ist. Weil wir Sorge haben, wenn wir da zu viel rumoptimieren, dann wirkt es auf dem Bildschirm ganz anders als in echt. Und das treibt dann die Retouren wieder hoch. Also was wir jetzt machen ist, unser Use Case ist, dass wir, sobald dann beim Produzenten ein Muster über die Produktion läuft, das erste Muster, wird dann in Bangladesch zum Beispiel eine Büste gezogen. Wir haben eine App gemacht, mit denen dann vor Ort Fotos gemacht werden können von diesem Produkt. Das jagen wir durch die KI, um es dann freizustellen und von Belichtung richtig zu machen. Aber das Produkt ist, das sind Fotos vom echten Produkt und die packen wir dann auf künstliche Modelle. Und da spielt das Modell dann gar nicht so große Rolle. Das ist so erstmal für den ersten Test. Und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, dass die Produkte eben sehr, sehr natürlich wirken, weil es auch echte Fotos sind.
Das wollte ich gerade sagen. Also die Vorlage müssen immer echte Fotos sein, von echten Produkten sein, damit ich das als Futter an die KI geben kann, an die LLMs geben kann. Okay, gut.
Und das ist so der erste Stream, und das funktioniert dann gut, um mal zu verproben, ob die Produkte stimmen, ob das bei Kunden ankommt. Wenn es dann um echte Models geht, das nutzen wir natürlich auch. Wenn wir jetzt, wir nennen es dann Elevated Content, wo wir mehr Emotionen reinbringen, Out-of-Home-Kampagnen, Fernsehkampagnen, das machen wir mit echten Models. Das ist ja eh ein teurer Kostenblock, und da gibt's da eben, glauben wir, dass diese echten Models mehr Emotionen bringen können. Wenn es dann aber um Social Feeds geht oder sowas, da experimentieren wir mit mehr KI generiert. Also so eine Mischung aus allem, was zur Verfügung steht. Wichtig ist nur, dass das Produkt immer das echte ist.
Welche Rolle spielt Bewegtbild-Content?
Im AI-Kontext?
Nee, überhaupt bei euch, um eure Mode zu verkaufen dass ich das sehe, dass ich es nicht so als zweidimensionales Bild sehe, sondern dass ich mir es vorstellen kann.
Ich glaube, es spielt einen sehr große Rolle, weil du möchtest ja gerade bei Stoffen sehen, wie fällt der Stoff, reflektiert der Stoff, das, aber auch da versuchen wir unterschiedliche Sachen bei dem Fernsehspots und sowas, selbstverständlich, da hast du eh Bewegtbild. Wir versuchen aber auch sukzessive mehr Bewegtbild wenigstens mal einmal umdrehen oder sowas auf die Artikeldetailseite zu bringen. Man sieht es noch nicht so 100% in den Messwerten, ehrlich gesagt, aber ich glaube, dass das in Summe dir ein besseres Gefühl für die Haptik der Textiles gibt und das wird sich positiv auszahlen.
Du hast vorhin das Stichwort Plattformen genannt. Also ihr seid jetzt auf Plattformen aktiv. Auf welchen nochmal? Du hast, glaube ich, zwei.
Wir sind bei Otto und wir sind bei About You.
Was war Grund für die Auswahl dieser Plattformen? Einfach, dass sie zum Konzern gehören.
Na, About You gehört ja nicht mehr zum Konzern.
Ach so, nee.
Die hörten
es. Ja, ich wollte gerade sagen, da sind wir schon im Bereich Retail Media, richtig.
Ja, das ist... Aber wir haben natürlich immer noch gute Beziehungen zu About You. Wir haben einen Partner gesucht, der für uns auch Logistik machen kann, weil wir im Moment von unserem Zentrallager noch nicht die Service-Level bringen können, um die Kunden wirklich zufriedenzustellen. Da sind wir gerade noch am Nachbauen. Das haben wir dann irgendwie so in 4-5 Monaten haben wir das auch gut hinbekommen. Wir wollten aber früh mit Plattformen starten, weil das ist für uns ein neues Geschäftsmodell. Und rauszufinden, was funktioniert denn gut? Welche Warengruppen funktionieren gut? Welche Preispunkte sind attraktiv? Aber wir haben auch die Retourenquoten. Was sind so wirklich die Sweet Spots an Produkten, die wir auf den Plattformen verkaufen können? Nur Frequenzbringer, Schnelldreher oder auch mal irgendwelche ein bisschen höherpreisigen Sachen. Und um das rauszumessen, dachten wir, es macht viel Sinn, wenn wir auch mit der Logistiklösung vom Anbieter gleich starten. Zum einen sind wir dann schneller, zum anderen haben wir dann die Service-Level auf jeden Fall alle erreicht. Und da war preis-leistungsmäßig About You einfach am besten.
Und was sind die allererste Erfahrungen, die ihr bis jetzt gemacht habt?
Ja, wir haben ja erst vor ein paar Wochen gestartet. Bei Retouren musst du ja 4-6 Wochen warten, um richtige Daten zu bekommen. Aber erstmal läuft das erstaunlich gut an, tatsächlich. Also wir scheinen mit den ersten Produkten ganz gut gelegen zu haben. Und jetzt gucken wir mal, wie das hochläuft.
Also das heißt, die Umsetzbarkeit der Inspiration, die man auf dieser K5 finden kann, ist gegeben und du kannst das bestätigen.
Ja. Real Life Example, das hat soweit gut geklappt.
Und sonst noch zur K5 selbst, welche Rolle spielt die K5 für dich oder was macht die K5 anders als andere Konferenzen oder Messen oder Veranstaltungen oder Events?
Da kann ich schwer vergleichen, weil ich ja auch andere nicht so gehe. Von daher, das...
Oder andersrum, warum ist die K5 die einzige, wo du gesagt hast, da gehe ich hin? Irgendwann reicht es auch mal. Es gibt so viel zu viele Veranstaltungen.
Es gibt viele Veranstaltungen, aber ich finde K5 ist wirklich am relevantesten. Ist auch so eine spannende Mischung von unterschiedlichsten Bühnen. Plus, ich hatte ja auch die Freude, letztes Jahr bei Dörte auf der Bühne zu stehen. Dieses Jahr stehe ich bei Marcel zum Thema Marktplatz auf der Bühne. Und das finde ich natürlich auch schön, dass man nicht nur zuhört, sondern jetzt auch wie hier mal mit dir ein Interview geben kann. Oder auf der Bühne steht und da so ein bisschen aus der Erfahrung spricht. Und Marktplatz ist für mich halt schon sehr spannend, weil bei Otto habe ich den Marktplatz gebaut. Da waren wir Anbieter. Jetzt als Händler, als Fashion-Brand auf den Marktplatz zu gehen, ist ja das Gegenstück dazu. Jetzt habe ich dann beide Seiten mal kennengelernt. Und darüber ein bisschen zu sprechen, das finde ich auch spannend.
Matthias, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.